Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Manfred Götzke, einen schönen guten Morgen. Kein Deutschland, kein Vereinigtes Königreich, kein Italien hatte China-Staatspräsident Xi auf seiner Europareise auf dem Plan, dafür aber Ungarn und Serbien. Warum diese beiden Länder für China wichtig sind und welchen Einfluss der chinesische Staat vor allem in Serbien hat, das ist gleich Thema bei uns. Außerdem geht's nach Polen. Wir berichten über einen polnischen Ölkonzern, der sowas wie der wirtschaftliche Arm der PiS war. Auch das wird unter der neuen Regierung aufgearbeitet. Xi Jinpings erste Station seiner Europatour in Frankreich bei Macron und Kommissionschefin Ursula von der Leyen war nicht nur von warmen Worten und freundschaftlichen Gesten geprägt. China ist eben für die EU längst nicht mehr nur Partner, sondern auch Konkurrent und systemischer Rivale. Das hat am Montag Ursula von der Leyen so auch klar gemacht. Sie sagte nach dem Treffen zwar, wie wichtig Beziehungen mit China sind, beklagte aber auch, dass China die EU mit billigen, subventionierten E-Autos überschwemmt. Ganz anders die beiden weiteren Stationen des chinesischen Staatschefs gestern und heute war bzw. ist Xi zu Gast bei Freunden. Heute in Ungarn, gestern in Serbien. In beiden Ländern investiert China strategisch und sichert sich Einfluss auf kritische Infrastruktur, zum Beispiel Überwachungstechnik. In ganz Belgrad stehen inzwischen smarte Überwachungskameras aus China.
We are surrounded, as you can see, with 18 cameras for surveillance.
Wenn wir uns umschauen, hängen hier 18 Überwachungskameras, installiert von der serbischen Regierung und Polizei in Kooperation mit dem chinesischen Huawei-Konzern. Die Kameras hier auf dem zentralen Platz der Republik überwachen in diesem Moment den Verkehr um den Platz herum und die Passanten. Was hier besonders ist, der Platz ist bis heute der Ort in der Stadt für Demonstrationen und Protestkundgebungen.
Und darum hat Danilo Krivokapic immer eine Handvoll Aufkleber dabei mit einer einfachen Botschaft. Hilja de Camera, tausende Kameras. Überall dort, wo er die Technik entdeckt, klebt er den Spruch kurzerhand an einen Mast oder auf eine Häuserwand. Danilo will sich nicht abfinden mit der Videoüberwachung im öffentlichen Raum und hat deshalb die Share Foundation gegründet. Die Belgrader NGO setzt sich für Datenschutz und die Wahrung persönlicher Rechte im digitalen Raum ein. Kurz nach Danilo steht auch Andrei Petrovski am Rand des Türk Republike.
Das sind eben nicht die normalen Kameras, die wir seit Jahrzehnten kennen. Die Technik hier ist intelligent. Sie kann Gesichter erkennen, Objekte unterscheiden. Man kann also das System dahinter füttern mit einem bestimmten Gesicht und dann fragen, wo hat sich diese Person aufgehalten in den letzten 10 Tagen?
Die smarte Überwachungstechnik ist nicht nur ein Datenschutzthema in Serbien. Sie werfe auch ein Licht auf den wachsenden Einfluss Pekings auf dem gesamten Westbalkan, sagt der China-Experte Stefan Vladisavljev vom Belgrade Security Forum. Er hat sein Büro 5G-Minuten vom Platz der Republik entfernt. Belgrad sei Partner in Huawei's Safe City Project, das in Städten weltweit Verbrechen vorbeugen und verfolgen helfen soll.
Belgrad ist inzwischen so etwas wie ein regionales Drehkreuz für Huawei in Europa. Und es gibt ja nicht nur das Safe City Project, sondern auch noch Smart City. Dabei baut Huawei die digitale Infrastruktur in serbischen Städten mit auf und hat dadurch natürlich Zugriff auf ganz viele Daten. Schon länger ist China auf dem Energiemarkt hier präsent, hat alte Kohlekraftwerke in Serbien und Bosnien modernisiert. Wie kommt es zu dieser starken chinesischen Präsenz in Serbien? Viele Jahre warten wir jetzt schon auf Zeichen aus Brüssel, wann es endlich klappt mit der EU-Mitgliedschaft. Und in dieses Vakuum geht eben China hinein. Das mit Abstand größte Kulturzentrum in Belgrad ist chinesisch. Und das ist eine Entwicklung, die wird so weitergehen.
Eine Entwicklung allerdings, die auch mit Blick auf Huaweis Überwachungstechnik mit Vorsicht zu genießen sei.
Wir sehen ja schon seit längerem, dass in Serbien die Demokratie mehr und mehr unter die Räder kommt, dass es wachsende autokratische Tendenzen gibt hier. Und da stellt sich bei Themen wie Massenüberwachung immer die Frage, inwieweit solche Technik missbraucht werden kann. So wie China das tut in der Provinz Xinjiang, wo die Minderheit der Uiguren unterdrückt und überwacht wird, eben auch mit solcher Technik.
Chinesische Überwachungstechnik auf Belgrader Demonstrationsplätzen. Informationen waren das von Christoph Kersting. Der Einfluss Chinas in Serbien und Ungarn. Das Thema wollen wir jetzt vertiefen mit Viola von Kramon, Europaabgeordnete der Grünen im Auswärtigen Ausschuss und Teil der Serbien-Delegation dort. Guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Götzke.
Frau von Kramon, Xi besucht Serbien und Ungarn, lässt UK, Deutschland und Italien links liegen. Ist Westeuropa zu unwichtig geworden für die Chinesen?
Nein, das nicht. Aber vorher Interviewten in Belgrad haben ja ganz klar gesagt, was chinesische Interessen sind. Also das heißt, Serbien bietet sich an als quasi chinesischer Hub in Europa, hat einen Bilderbuchempfang gestern für Xi vorbereitet, gibt im Grunde alle Ressourcen der Welt frei, kooperiert in einer Form, die wirklich Europa den Mittelfinger zeigt. Und ehrlich gesagt, kann man natürlich nicht mithalten. Obwohl die EU viel macht und obwohl, und das ist teilweise auch unser Problem, wir Vucic viel, also dem Präsidenten Serbiens, viel zu sehr entgegenkommen, können wir natürlich mit dieser Umarmungsstrategie aus China keinesfalls mithalten. Und das ist tatsächlich ein großes Problem.
Auf die Rolle der EU will ich gleich noch kommen, aber erst noch mal über was sprechen, was die Chinesen und auch die Serben eiserne Freundschaft nennen zwischen beiden Staaten. Was zeichnet die aus?
Also erstens, genau im Vorfeld des Besuchs konnte Xi verschiedene Meinungsbeiträge in allen staatlich kontrollierten Zeitungen genau mit dieser Überschrift bringen. Möge das Licht auf die ewige eiserne Freundschaft oder die Kooperation zwischen Serbien und China scheinen lassen. Also das ist auch schon sozusagen ein bisschen der Duktus dieses gesamten Besuches. Dann ist es natürlich nicht unwichtig, welcher Termin gewählt wurde, also 25 Jahre nach dem NATO-Bombardement. Wo traurigerweise eben auch die chinesische Botschaft getroffen wurde und da und gestern natürlich auch entsprechende Blumen niedergelegt und vieles andere. Und natürlich hat Vucic ein Interesse dran, den Preis für die Europäische Union hochzutreiben. Er bietet Infrastrukturmöglichkeiten, Investitionsmöglichkeiten an. Wir schätzen, dass ungefähr 7 Milliarden an chinesischen Investitionen seit 2012 nach Serbien geflossen sind. Es gibt jede Möglichkeit der Zusammenarbeit, also eben im Ausbeuten von Minen, wo überhaupt keine sozialen und Arbeitsstandards eingehalten werden. Wir haben da verschiedene tragische Vorfälle ja auch immer wieder öffentlich gemacht, wie da auch vietnamesische und andere Arbeitende ausgenutzt werden, wie die Umwelt am Ende vollkommen zerstört und ausgebeutet zurückgelassen wurde. All das scheint für Serbien kein Problem zu sein, um diese chinesisch-serbische sogenannte Freundschaft oder Kooperation zu pflegen. Und das ist natürlich für uns in Europa ein massives Problem.
Ein weiterer Punkt ist die Überwachungstechnik, von der wir da gerade im Beitrag gehört haben. Sie haben schon 2020 in Belgrad die Sorge geäußert, dass Belgrad die erste Stadt in Europa mit flächendeckender Massenüberwachung werden könnte. Ist das inzwischen eingetreten?
Nein, glücklicherweise ist mit der Share Foundation und mit einigen anderen in Belgrad massiver Druck auch gebaut worden. Und man muss tatsächlich auch dem Datenschutzbeauftragten in Serbien zugutehalten, dass er seinen Job gut gemacht hat. Dadurch konnten wir verhindern, dass ein Gesetz verabschiedet wurde und haben quasi die biometrische Massenüberwachung, die Gesichtserkennung da ausgeschlossen. Das hat aber 3 Jahre gebraucht und das brauchte schon auch sehr viel politischen Druck aus Europa und auch aus der Zivilgesellschaft heraus. Bislang, muss man sagen, hat China da nicht den direkten Durchgriff auf die Daten. Aber für mich ist das nur eine Frage der Zeit. Und natürlich ist das strategische Interesse. Die wollten ihre künstliche Intelligenz auf europäischem Boden testen. Die wollten ihre Algorithmen dort quasi füttern mit europäischen Gesichtern. Das ist ganz klar, um das dann nachher auch in anderen Ländern möglicherweise zum Einsatz zu bringen oder verkaufen zu können. Und das ist natürlich eine Riesengefahr. Und darauf sich einzulassen, dass das überhaupt in Erwägung gezogen wurde, dass die serbische Gesellschaft darüber vollkommen im Unklaren gelassen wurde, dass überhaupt gar keine Informationen verteilt wurden, was dieses 1000-Kamera-Projekt möglicherweise für Gefahren beinhalten könnte. Das ist natürlich grob fahrlässig, aber das ist gut. Da gibt es eine Zivilgesellschaft. Es gibt wirklich sehr gut informierte und auch sehr klar denkende Menschen, und mit denen gemeinsam konnten wir das bislang erstmal verhindern.
Viele, vor allem junge Serben, sind enttäuscht, dass das Land seit Jahren vergeblich auf einen EU-Beitritt wartet oder eine weitere Annäherung. Jetzt hat China da längst den Platz eingenommen. Hat die EU da in den letzten Jahren versäumt, Serbien ähnlich zu umarmen, wie das China jetzt tut?
Es ist halt ein Problem. Wir haben einen Beitritt, eine EU-Integration glücklicherweise an Bedingungen geknüpft. Wir wollen natürlich nicht einen zweiten Viktor Orban. Wir wollen keinen zweiten Präsidenten ein Land in unsere EU holen, die am Ende gegen alle Werte und gegen alle Standards verstößt. Und das ist im Falle Serbiens sehr schwierig. Ja, wir haben einen Großteil der Zivilgesellschaft, einen Großteil der Opposition, gerade die junge Generation hat natürlich das Recht und hat auch den ausgesprochenen Willen, in die EU zu kommen, aber mit einer Regierung, die offensichtlich sehr von dieser Schaukelpolitik profitiert, die nicht nur mit China eng kooperiert, die auch mit den Innenbehörden in Russland eng kooperiert, wo nicht so richtig klar ist, welche Interessen sie wirklich vertritt, können wir im Moment nicht ernsthaft eine EU-Annäherung besprechen oder diskutieren. Es liegt hier alles auf dem Tisch. Auch die EU möchte natürlich, dass Serbien als wichtiger strategischer Partner in der Westbalkanregion sich der EU annähert. Und es ist ganz klar, welche Reformen verabschiedet werden müssen. Es ist ganz klar, an welche Verträge sich Serbien zu halten hat. Aber das passiert ja nicht. Und das wird meines Erachtens auch von der EU nicht genug eingefordert. Und das Verstoßen dagegen wird wiederum nicht sanktioniert. Und dadurch fühlt sich Vucic natürlich ermächtigt, auch weiterzumachen. Und deswegen sind wir in der Situation, wo wir sind. China hat einen großen Platz eingenommen. Die EU hat sich nicht klar genug, weil natürlich das Geld am Ende kommt, das meiste an Investitionen aus Deutschland, aus der EU. Allein aus Deutschland sind in den letzten Jahren über 82.000 Arbeitsplätze in Serbien geschaffen worden. Das ist die wirtschaftliche Basis für den Aufstieg Vucic. Und das weiß er auch. Und dass diese Kooperation oder diese Möglichkeit, ja, darüber auch politischen Druck auszuüben, die sollten wir viel stärker wahrnehmen.
Letzte Frage. Vucic hat vor dem Treffen mit Xi gesagt, Taiwan ist China und Punkt. Verspricht Vucic sich da eine Entgegnung von China, dem Muster Kosovo ist Serbien? Punkt?
Ja, natürlich. Also das ist einer der politischen Hintergründe für diese enge Kooperation, für diese Bilderbuchkooperation, weil es natürlich kein Land der Erde geben wird, was sich da so eng an die Seite Serbiens stellen wird, um quasi dem Kosovo die Unabhängigkeit abzusprechen. Und das ist umso bedauerlicher, weil das natürlich einen weiteren Keil in die EU treibt. Wir müssen vorankommen. Es ist ganz klar, dass wir den Dialogprozess möglichst schnell zum Abschluss bringen können, um auf jeden Fall dem Kosovo nicht weiter die Integration in die EU dazu verbauen. Und dazu trägt natürlich der Besuch Xis in Serbien leider dazu bei. Ja.
Sagt Viola von Kramon, sie ist Außenpolitikerin der Grünen im EU-Parlament. Wir sprachen über den chinesischen Staatsbesuch in Serbien. Vielen Dank.
Ich danke Ihnen.
Polens Regierungschef Donald Tusk räumt auf, seit er im Oktober die Wahl gegen die autokratische PiS-Partei gewonnen hat. Peu à peu versucht die liberal-konservative Regierung, den Rechtsstaat, die Unabhängigkeit der Justiz wiederherzustellen. In Brüssel wird das mit Wohlwollen wahrgenommen und bald wohl auch mit Geld belohnt. Ursula von der Leyen will jetzt ein Verfahren wegen eben dieser Rechtsstaatsverstöße beenden. Dabei geht es um die riesige Summe von 137 Milliarden Euro.
Die ist wegen der Verfahren auf Eis gelegt worden. Derweil knöpft sich die polnische Regierung ein weiteres Instrument der Peace vor, mit der die Partei ihre Politik finanziert und umgesetzt hat, den polnischen Ölkonzern Orlen. Der galt lange Zeit als wirtschaftlicher Arm der Peace-Partei. Martin Adam über ein neues Kapitel der Peace-Aufarbeitung.
Das hier ist nicht Budapest, teilt Daniel Obajtek vor wenigen Tagen bei X mit. In dem kurzen Video steht er vor einem Bahnhofsschild im Dorf Bachusz im Südosten Polens. Nicht oder nicht mehr, wie vermutet, in Ungarn, auf der Flucht vor der polnischen Staatsanwaltschaft. Obajtek ist in Polen eine berühmte, inzwischen auch berüchtigte Figur. Jarosław Kaczyński, Chef der bis vor kurzem regierenden Peace-Partei, entdeckt ihn 2011 als Ortsvorsteher in der kleinen Landgemeinde Psim und ist begeistert. Obajtek hatte Paprikabauern mit Folie zum Schutz ihrer Pflanzen geholfen. Donald, ich kann nichts, Tusk konnte nicht mal das besorgen. Ortsvorsteher, ich kann alles, Daniel Obajtek hat das auf der Stelle erledigt. Donald Tusk ist damals schon Premierminister und Langzeitgegner von Kaczyński. 2015 gewinnt die Peace die Wahlen und Daniel Obajtek macht Karriere. Kaczyński macht ihn nach einigen Zwischenstationen zum Vorstandsvorsitzenden des teilstaatlichen Mineralölkonzerns PKN Orlen. Dass die Polizei wegen Verdachts auf Veruntreuung und Bestechung gegen ihn ermittelt, stört nicht. Die Staatsanwaltschaft, geführt vom Justizminister der Peace-Regierung, stellt das Verfahren schnell ein. Unter Obajteks Führung expandiert Orlen aggressiv. Der Konzern kauft unter anderem die teilstaatlichen Gas- und Kraftstoffunternehmen PKNiG und Lotus inklusive internationaler Ableger und steigt parallel mit der Kioskkette Ruch und der Lokalzeitungsgruppe Polska Press auch ins Mediengeschäft ein. Die Berichterstattung ändert sich danach auffallend zugunsten der Peace. Niemand hat je in Polen solch einen großen Konzern geschaffen. Einen Konzern, der unsere Wirtschaft abgesichert hat, der Milliarden verdient und Polen stabilisiert hat. Wir haben einen Konzern geschaffen, der Polen Ehre macht, sagt Daniel Obajtek über sich selbst im April dieses Jahres. Lange gehört er zu den nahezu Unantastbaren in Polen, bis die Peace abgewählt wird. Jetzt ermittelt die Staatsanwaltschaft, wie Landesstaatsanwalt Dariusz Korneluk erklärt. Eine meiner Prioritäten als Landesstaatsanwalt ist die Abrechnung der Verbrechen, die in den Jahren 2016 bis 2023 begangen wurden. In der Zeit also, in der Staatsanwälte Vertreter der Staatsmacht nicht verfolgt haben. Das ist unentbehrlich für die Wiederherstellung des Vertrauens in den Staat und das Recht. Eines dieser Verfahren ist der Fall Orlen. Und die Liste der Vorwürfe ist lang. Unter anderem hat Orlen unter Obajteks Führung mutmaßlich gezielt die Preise an den Tankstellen manipuliert, um der Peace Wahlkampfhilfe zu leisten. Bei der Fusion mit Lotus wurden Teile des Konzerns weit unter Wert an einen Konkurrenten aus Saudi-Arabien verkauft und trotz interner Warnungen hatte Obajtek mit staatlicher Rückendeckung ein Tochterunternehmen in der Schweiz gegründet, einen Mann aus dem Libanon an die Spitze gesetzt, dem Verbindungen zur Terrororganisation Hisbollah nachgesagt werden und über diesen Öl aus Venezuela gekauft. Das Öl wurde nie geliefert, das Geld ist weg. In Summe soll Orlen umgerechnet einen Schaden von mindestens 2,3 Milliarden Euro verursacht haben, ohne dass die Öffentlichkeit davon etwas mitbekommen hat. Und jetzt macht Daniel Obajtek Wahlkampf. Die Peace hat ihn für das Europaparlament aufgestellt. Auf einer Spitzenposition, mit guten Aussichten auf ein Mandat und damit Immunität.
Wie die polnische Peace-Partei einen Ölkonzern für ihre Zwecke missbraucht hat, darüber berichtete Martin Adam aus Warschau. Und das war Europa heute. Ich bin Manfred Götzke. Danke fürs Zuhören.